Einen wunderschönen Abend im Kepler Salon. Hallo, willkommen. Ich darf wie immer eine ganz kurze Einführung machen zu den Veranstaltungen des Kepler Salons. Die sind ja frei, wie Sie alle wissen, bei freiem Eintritt zugänglich. Und dafür danken wir den Subventionsgebern und Geberinnen von Stadt und Land, unseren Sponsoren und unserem Unterstützungsverein der Freundinnen und Freunde des Kepler Salon. Bitte werden Sie, falls Sie es nicht ohnehin schon sind, doch auch Mitglied dieser Freunde und sichern Sie damit die zukünftige Arbeit des Kepler Salon. Das Anmeldeformular finden Sie auf der vorletzten Seite des aktuellen Quartalsprogramms. Und das finden Sie hinten, ebenso wie heute ausnahmsweise, darf ich Werbung in eigener Sache machen, auch die aktuellen Magazine der Gesellschaft für Kulturpolitik. Diese Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen der Gesellschaft für Kulturpolitik Oberösterreich und dem Kepler Salon. Den Barbetrieb, auf den darf ich auch aufmerksam machen. Sie können natürlich jederzeit sich etwas holen und auch darauf, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird. Und es wäre sehr gut für die nachfolgende Diskussion, wenn Sie warten, bis Sie ein Mikrofon in der Hand haben und dann auch reinsprechen, damit das auch wirklich alles aufgezeichnet wird. Mein Name ist Wiltrud Hackl, ich bin Geschäftsführerin der Gesellschaft für Kulturpolitik und auch noch immer hin und wieder als Autorin und Journalistin und Moderatorin tätig. Und ich darf mich ganz herzlich bei Norbert Travöger bedanken an dieser Stelle, dass diese Kooperationsveranstaltung zustande gekommen ist. Danke für den Raum und für deinen Geist, deinen Guten. Reinhard Winkler ist an meiner Seite und es ist für uns beide was Besonderes. Wir haben eh schon gesagt, vielleicht schweigen wir uns auch einfach an und freuen uns ja. Dann am Ende in die Arme. Aber das, so rührend wird es nicht. Man muss durchhalten, ja. Genau. Ich habe ihn schon überreden müssen, dass er dieses Gespräch mit mir macht, weil er wirklich ein Mensch ist, der auf eine ganz besondere Art und Weise sehr bescheiden ist und sich eher immer hinter dem Vorhang oder hinter dem Vorhang aufhält und sich nicht nach vorne drängt. Ich habe auch als Journalistin beim ORF sehr viele Kameraleute und Fotografen und Fotografinnen kennengelernt, aber ich habe selten jemanden kennengelernt, der so rücksichtsvoll und wissend um diese Arbeit und um den eigentlichen Auftrag sich verhält und seine Arbeit eben da macht und erledigt. Mittlerweile und völlig zu Recht wurde ein Teil seines Werkes wenigstens auch ausgezeichnet. Reinhard Winkler hat im Frühjahr 2017 den Anerkennungspreis für Bühnenkunst des Landes Oberösterreich erhalten für seine Arbeit im Bereich der Theaterfotografie. Und auch dort heißt es in der Jurybegründung unter anderem, Winkler wird durch seine Arbeitsweise immer zu einem Teil der Produktion, ohne diese zu stören. Er arbeitet stets sensibel, unaufgeregt und präzise. In erster Linie aber hast du diesen Preis für deine großartigen Arbeiten bekommen und nicht dafür, dass du so ein bescheidener Mensch bist. Das ist natürlich auch klar. Aber ich denke, in dem Zusammenhang das wertzuschätzen, ist auch nicht schlecht oder halt mir wichtig.
Danke.
Ich darf ein paar ganz kurze biografische Daten und Fakten auch noch erwähnen. Man findet auf seiner Homepage natürlich nichts über ihn. Das macht es nicht gerade leicht, aber ein paar Dinge weiß ich ja von dir. Nämlich unter anderem hat Reinhard Winkler Germanistik studiert in Salzburg, glaube ich. Stimmt das? Genau. Er ist Taxi gefahren, er ist verheiratet und er hat 3 Kinder, die mittlerweile, glaube ich, alle erwachsen sind.
Ja, mittlerweile.
Genau.
Muss ein bisschen geduldig sein, gell?
Ja, du warst ja auch Vater, also so hauptberuflicher Vater.
Ja, das habe ich lang gemacht,
aber lang daheim. Eben.
Also von 1990 eigentlich bis 2003. Daneben bin ich halt manchmal Taxi gefahren, wenn uns das Geld ausgegangen ist.
Okay.
Aber da, in der Zeit habe ich studiert, muss ich auch sagen, aber 3 Jahre war ich ausschließlich daheim. Sonst war das aber in den Jahren danach, habe ich das eigentlich auch so als Hauptberuf gesehen. Und ich habe es viel zu lang gemacht, muss ich sagen. Also geendet hat es dann damit, dass der dass der Kleine, wie Chui Kong es in der Früh gesagt hat, gewusst, er tut mir jetzt weder mit, er mag kein Jausenbrot mehr von mir mit, sondern ich sollte ihm lieber 3 Euro geben, weil das ist sowieso uncool, wo man das Wurstbrot auspackt vom Papa in der Schule. Und da habe ich dann gewusst, jetzt habe ich da eigentlich nichts mehr zu tun.
Du hast keinen Job mehr.
Nein, das war, ich bin gewissenhaft jeden Tag um 7 Uhr aufgestanden, damit ich Jausen machen kann. Ja. Und bin gehängt an dem, komischerweise.
Das ist gut, wenn man diese Zeichen wahrnimmt. Und
ja,
auch,
ja, ist genau. Ja schwierig. Also, kleine Tätschen und dann geht es halt weiter. Sucht genau. Man sich was anderes.
Wir sind mittendrin in dem Thema Familie. Familie wird ein Schwerpunkt sein jetzt in diesem Gespräch, in diesem circa 30 Minuten dauernden Gespräch. Fotografie natürlich eine. Und Nichtwissen. Und das kann man ja auch sehr schön, glaube ich, verbinden. Ganz kurz, warum wir hier auch sitzen, ist die Tatsache, dass ich Reinhard Winkler gebeten habe für ein Magazin, das ich im Rahmen der GfK herausgebe, ein künstlerisches Statement zum Schwerpunkt Nichtwissen quasi anzufertigen. Und Reinhard hat eben dann eine ganze Serie gemacht, die daraus entstanden ist, dass er sich an eine Fotografie seiner Großmutter erinnert hat, über die er eigentlich, also über die Großmutter und über das, was diese Fotografie darstellt, über das er eigentlich nicht viel gewusst hat. Also warum steht diese Großmutter vor einer Hakenkreuzfahne und das schon im Jahr 1934, wie es, glaube ich, auf der Rückseite dieser Fotografie beschrieben ist. Also sehr früh, also zu einem Zeitpunkt, wo noch niemand vor einer Hakenkreuzfahne stehen hat müssen, der das nicht wirklich auch aus Überzeugung getan hat. Das war, glaube ich, der Ausgangspunkt.
Ja.
Zu der Serie, die wir uns dann auch noch genauer anschauen. Aber vielleicht möchtest du gleich auch erzählen von dieser ersten Begegnung mit deiner, Wiederbegegnung quasi mit deiner Großmutter.
Ich muss jetzt nämlich korrekterweise sagen, dass das ist 1934, das habe ich ja gesagt, dass das hinten umsteht. Ich habe von meinem Vater vor 10, 15 Jahren so eine Schachtel gekriegt mit Fotos. Und da waren lauter Überraschungen drin. Mein wahrscheinlich Großvater war Fotograf. Es ist aber nicht einmal gesichert, ob das wirklich mein Großvater ist oder war. Und es gibt da einen Haufen Kriegsfotos vom Russlandfeldzug. Und es gibt da so eine Serie von 20, 30 privaten Fotos mit der Oma eben in jungen Jahren. Und die Fotos sind zum großen Teil datiert hinten. Das Foto ist nicht datiert, nur sind die anderen Fotos, okay. Bin ich jetzt draufgekommen, nämlich in der Vorbereitung. Aber die anderen Fotos, die in etwa in der Zeit aufgenommen worden sind, die sind mit 34 datiert. Also geht einmal voraus, dass das auch 34 war, wobei das durchaus eine Rolle spielt, ob das 35, 36 oder 37 war. Also 37, dann hätte es schon eine ganz andere Bedeutung gehabt. Und die Aufnahme 37 gewesen war, oder nur später. Ich gehe davon aus, dass das nämlich in Deutschland aufgenommen worden ist, weil ich weiß, dass sie zu der Zeit in Berlin war.
Anders wäre es ja schwer möglich.
Genau.
Ja.
Weil du warst erst ab 38. Muss ich sagen, dass mich das fast jetzt ein bisschen verlegen macht. Ich habe mir das zwar schon überlegt vorher, weil es ja indiskret ist, was ich da tue. Also ich führe da meine Großmutter vor. Auf der anderen Seite steht die da stellvertretend für eine ganze Generation. Und auch wenn ich so ins Publikum schaue, unsere Eltern, Großeltern, die sind ja da irgendwie alle in dem Bild alle drinnen. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Variationen das da im Umgang mit dem Thema geben oder in Elternhäusern und so. An sich kennt man das, wir haben da alle schon viel drüber nachgedacht. Also ich weiß von meiner Familie, das waren sicher keine Widerstandskämpfer. Also nichts, auf das man stolz sein muss. Es waren auch, das traue ich mir zu behaupten, keine eingefleischten Nazis. Wenn sie es waren, ist ja klar, dass das verheimlicht worden wäre. Also das gilt jetzt für meine Großmutter. Gleichzeitig war sie aber, also ich habe viel Zeit mit ihr verbracht und war sowas wie Omas Liebling. Und ich habe es wirklich heiß geliebt. Und ich weiß aber da schon in dieser Zeit, dass es halt so Bemerkungen gegeben hat, wie so einen leichten Antisemitismus, der irgendwie ganz normal war. selbst also wie wir Kinder gekriegt haben, da haben wir überlegt, ob wir das Kind Sarah nennen. Und sie sagt dann nur, du kannst das Kind doch nicht Sarah nennen. Und da fängt es nämlich schon an, ich bin mir zwar schon viel gefragt, aber ich weiß nicht, hat sie das gesagt aus so einem antisemitischen Ressentiment, oder sagt sie, du kannst das Kind nicht Sarah nennen, weil sie das Kind beschützen will. Also weil sie so in dem Eindruck aufgewachsen ist, du kannst Probleme kriegen mit so einem Namen. Mhm. Solche Sachen, da bin ich mir halt recht unschlüssig. Hat halt dann was mit Nichtwissen zu tun. Alle anderen Informationen, die ich habe, sind nämlich nicht dubios, aber die sind undeutlich. Ich habe nämlich gestern noch, vielleicht sollte ich mal ernsthaft recherchieren. Irgendwie ist das Thema so präsent, begleitet mich das ganze Leben. Oft habe ich einfach die Nasen voll davon und denke mir, ich will da nicht mehr hinschauen. Ich habe ja sogar neben Germanistik eine Zeit lang Geschichte studiert und da war die Erfahrung wirklich die, dass das nicht mein Weg ist. Es darf sich dann schon auszahlen, wenn man genauer hinschaut. Es hat zum Beispiel die Erklärung gegeben, dass der Fotograf dieses Fotos, das war damals ihr Mann, mit dem es allerdings dann, da hat es dann eine Scheidung gegeben, mit dem war es dann nicht mehr benannt. Eine Erklärung dafür war die, die habe ich glaube ich von meinem Vater, dass der bei der SA war und im Zuge des Röhm-Putsches untertauchen hat müssen.
Deshalb waren es getrennt dann quasi.
Deshalb waren es getrennt. Mhm. Über den ganzen Krieg war der angeblich versteckt, so ist das erzählt worden. Und hat sich bei einer anderen Frau versteckt. Hat er dann den Vorschlag gemacht nach dem Krieg, dass er ist der verpflichtet, er kann die nicht verlassen, er ist der was schuldig, leben wir zu dritt und das wollte sie nicht. Ich habe gestern dann...
Unverständlich.
Ja. Bissig eigentlich. Mhm. Nein, aber es ist ja, ich habe gestern dann aber noch nachgeschaut und das gehört eigentlich dann schon zu einer Recherche, wie das mit dem Röhm-Putsch abgerannt ist, wann der war, und der war 1934. Mhm. Das heißt also, in der Zeit, es gibt Fotos, also dürften dann, wenn da irgendwas dran ist, müssen diese Fotos, diese privaten, die ich habe von ihr, alle vor Sommer 34 aufgenommen worden sein. Weil der Röhm-Putsch war im Sommer 34.
Also was bei dem Foto schon halt zu bemerken ist, ist so eine ganz bestimmte Bildsprache, die ja schon sehr, also mit der Untersicht und so weiter, also wenn man bedenkt, Leni Riefenstahl hat quasi diese Untersicht erfunden, unter Anführungsstrichen. Ja. Also es ist schon eine ganz eindeutige Aussage, meiner Meinung nach, meiner laienhaften Meinung nach, aber es ist eine Pose und es ist da will man schon was in Szene und ins Bild setzen, damit das ist schon sehr bewusst.
Genau.
Hast du mit der Großmutter, du hast ja das Foto nicht gekannt, als sie noch gelebt
zum Beispiel,
hat, oder?
Genau. Ich habe es nicht damit konfrontiert, das habe ich später gekriegt.
Ne? Und die Eltern, deine Eltern, oder wer, sie war die Mutter deines Vaters?
Genau.
Hast du den Vater mit dem einmal konfrontieren können?
War ein lebenslanges Thema. Mhm. Und ist insofern kompliziert, weil das ist ein großes Rätsel, weil der Vater nämlich tatsächlich ein gestandener Rechter geworden ist. Der ist Jahrgang 46 und das stelle ich da sozusagen meine Familie wirklich bloß, aber er ist jetzt auch gestorben. Also riskiert ist, es beschäftigt mich und ich denke mir, es ist trotzdem ein allgemeines Thema. Privat nur einmal, es ist nicht verbürgt, wer tatsächlich der Vater meines Vaters war. Höchstwahrscheinlich war das aber dieser Fotograf, das sieht man einfach an Aufnahmen, die halt dann von männlichen Großvatern oder Großvatern, wo einfach eine Ähnlichkeit da ist. Die Geschichte ist aber dann so gekannt und ich finde diese Zeit auch deswegen so faszinierend, weil, sage ich mal, ab 45 oder 46, da herrscht ja, da hat ja komplette Anarchie geherrscht. Also es war ja alles möglich. Du hast ja eine neue Identität annehmen können. Oder dir irgendein neues Leben sozusagen ausdenken können, wie es jetzt weitergeht. Die Leute haben ja damals Katastrophe hin und her viele Möglichkeiten auch gehabt. Und es gibt da ja von John Irving den Roman Gab. Kennt man den? Das war schon 20 Jahre alt. Und da ist die Geschichte, das ist aber eine super Geschichte, weil die Protagonistin bzw. die Mutter der Hauptfigur vom Gab, die wollte nach dem Zweiten Weltkrieg einfach ein Kind, aber kein Mann dazu. Jetzt hat sie im Lazarett einfach so einen Soldaten geschnappt, der da im halben Koma gelegen ist mit einer Dauererektion und hat sich da ein Kind machen lassen. Das ist die Geschichte von Gab. Und ganz ähnlich war es sozusagen, es gibt eben die Geschichte, da hat es einen Soldaten gegeben, der war schwer verwundet, kurze Liaison und nachher war der weg und war nie wieder gesehen und von da weg waren, war der Vater, der Großvater nie wieder Thema.
Wer erzählt, wer hat dir diese Geschichte erzählt, wie wird das?
Die kommt von der Großmutter und kommt auch vom Vater, der das in leichten Variationen erzählt hat, weil es hat in Details ist diese Geschichte halt immer wieder gekäut worden und es hat leichte Variationen gegeben. Ich glaube, dass das erfunden ist. Ja. Eben wegen dieser Konstellation, dass der eigentliche Vater mit einer anderen Frau liiert war. Ja. Vielleicht hat es trotzdem erfüllt das und ich meine, es ist ja weder was Schlimmes noch sonst was und auch nichts Ungewöhnliches.
Ich habe ja auch das Gefühl, dass die Geschichten in der Familie über die Generationen sind ja irre, was da, ja. Wenn man dem nachgehen würde, was wirklich stimmt, ist wahrscheinlich ein Drittel wahr.
Aber das ist doch durchaus verständlich, oder?
Ja, wir machen das auch ständig wahrscheinlich, wenn wir unseren Kindern erzählen,
nein,
oder?
Nein, das glaube ich gar nicht, sondern es geht darum, dass die Zeit einer schon peinlich war.
Natürlich. Ja. Ja, auf alle Fälle.
Die haben also sozusagen Uwe mit so einem Zensor im Kopf gekriegt. Wer weiß, was kein Schimmer, was meine Großmutter tatsächlich im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, was mein Großvater da jetzt, aber wenn halt wirklich einer sich was zu Schweden gekommen hat, lassen und er ist irgendwie durchgekommen damit, dann wird er das nicht seiner Familie präsentiert haben.
Ja, aber die Geschichte mit der Zeugung quasi deines Vaters, das ist jetzt keine, die quasi als...
Nein, die ist amüsant.
Du hast zur Serie, die du eben dann angefertigt hast, fürs Magazin, ich habe ein paar alte Ausgaben mitgebracht, die liegen da hinten, falls es wer anschauen möchte. Wir schauen uns dann aber deine Bilder auch noch an. Hast du unter anderem geschrieben in deinem Statement, die in den Fotos meine Oma, also die Schauspielerin Gitti Hofer, die in den Fotos meine Oma im Jahr 1934 darstellt, als sie voller Vertrauen war und an nichts Böses dachte. Das finde ich sehr, sehr spannend, quasi als Beschreibung dieses Bildes. Voller Vertrauen in was war sie, glaubst du?
Nein, es hat durchaus diese Sätze gegeben, es war nicht alles schlecht und am Hitler hat nachher Arbeit gehabt und der Eindruck aus dieser Perspektive war, da hat es durchaus eine Aufbruchsstimmung gegeben. Meine Großmutter war Jahrgang 1913 und das ist ja erstaunlich, was die Leute damals innerhalb dieser drei Jahrzehnte alles erlebt haben. Erster Weltkrieg, dann war die Geschichte, der Vater hat dann ein Haus gehabt oder sie haben das Geld benannt gehabt, endlich für ein Haus, haben sie das alles abgespart, dann ist die Inflation gekommen und dann ist der Zweite Weltkrieg gekommen. Und nach der Inflation in dieser, das weiß man doch auch so als ein bisschen historisch interessierter Mensch, dass die Zwischenkriegszeit durchaus nämlich ja eine leidvolle Zeit war, also es war materiell nicht so viel da, es war schon, die haben auch einen Spaß gehabt, das weiß man aus Berlin. Gleichzeitig hat es dann viel Arbeitslose gegeben und dann hat das Ganze offenbar so einen Zug gekriegt, den wir uns jetzt erklären können oder nicht. Ne? Also man versteht das und gleichzeitig versteht man es ja nicht. Man muss ja dazu sagen, was man ich halt oft dachte, ich habe zum Beispiel das Mein Kampf von ihr geerbt, das habe ich mir dann mitgenommen aus dem Bestand, wollte dann sogar mal, wie ich damals in jungen Jahren ein bisschen in Geldnot war, wollte es im Antiquariat verkaufen und er hat gesagt, das interessiert ja keinen Menschen, das hat ja die höchste Auflage gehabt damals nach der Bibel, also das gibt es einfach zu oft, das ist keine bibliophile Rarität. Habe ich das Buch daheim gehabt und ich habe dann aber während dem Geschichtsstudium und auch während dem Germanistikstudium vor allem immer viel in Mein Kampf von mir drum gelesen. Nie ganz von vorn bis hinten, aber es gibt hinten ein Register. Und wenn man zum Beispiel jetzt zum Thema Jugend, das ist ja so ein Wort im Register, kann man schauen, was da der Hitler so sonst zum Beispiel, den man dann auch gemerkt hat. Und irgendeine Seminararbeit zum Thema Jugend habe ich geschrieben. Kann ich immer auf jeden Fall nachgeschaut und liest dann den Satz, ich werde schon dafür sorgen, dass diese Jugend nicht langweilig wird. Das steht da drin. Ja. Und andere zum Beispiel zum Thema Frauen habe ich auch gelesen. Und das Interessante an Mein Kampf ist dann doch, dass keiner aus dieser Generation sagen kann, das ist 1934 erschienen, glaube ich. Ne? Nein, der erste Band 25, oder? In die 20er schon der erste Band. Der erste Band. Der zweite Band dann später. Und keiner dieser Menschen hat sagen können, er hätte nicht gewusst, was da auf ihn zukommt. Ich habe wahrscheinlich auch keiner gelesen, aber es war in den meisten Haushalten. Es war das bestverkaufte Buch. Aber ich denke, man hätte noch ein bisschen einlesen müssen. Und selbst wenn man dann einliest, ist das dermaßen schräg, was da drinnen steht, dass man sich wahrscheinlich in der Situation, wie sie da gestanden ist, auch nicht vorstellen können. Vielleicht hat man das für eine dumme Rhetorik gehalten. Aber man hat wahrscheinlich in der Situation, in den 30er Jahren, ist man nicht davon ausgegangen, dass der das durchzieht und ernst meint.
Aber dieses Nichtwissen, das ja eben also im Rückblick jetzt auch in der Beschäftigung das ganze Jahr natürlich auch immer eine historisch-politische Dimension gehabt hat. Also was wollen wir nicht wissen? Was wollte unsere Großelterngeneration nicht wissen? Was behaupten die nicht gewusst zu haben? Was werden wir behaupten? Also wenn man sich die Bundestagswahlen und die Ergebnisse anschaut, es ist ja wieder eine ähnliche Geschichte. Ja. Was hat man nicht kommen sehen? Was hat man nicht gewusst? Also es sind ja, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, diese Geschichte, die sich natürlich auch wiederholt und wo das Nicht-Wissen-Wollen einfach immer eine große Rolle spielt wahrscheinlich.
Genau. Das ist aber ein schwieriges Thema. Nämlich, wenn man es jetzt wirklich auf unsere Zeit übertragt. Ich muss da noch kurz, weil die Bilder nämlich durchlaufen,
genau, vielleicht reden wir über die Serie. Das ist,
weil die Serie nur ganz kurz, genau.
Der Norbert, du schweizt weiter, das ist super, danke dir.
Möchte ich mich nämlich nochmal bedanken bei dir, weil ich habe gar nicht, also ich arbeite als Fotograf täglich, aber ich betrachte mich jetzt gar nicht unbedingt als kreativen Menschen, die Möglichkeit habe ich nicht. Ich sage gar kein Bedauern oder so, wenn ich ins Theater gehe, Theater fotografiere, mache ich das gerne, aber das Bild ist ja fix fertig dort. Ne? Ich muss mir da nicht viel ausdenken. Wenn ich ein porträtiere, schaue ich auch nur, dass ich ihm da kein Busch hinten auswachsen, dass er gescheit reinschaut. So gesehen war der Auftrag von der
Untertreibung.
Ich weiß nicht, ja, das klingt fast kokett, aber es ist trotzdem so, gerade im Vergleich mit deinem Auftrag war, das Thema ist nicht wissen und mach was.
Genau.
Und das ist natürlich dann schon, da muss man kreativ sein. Ich meine, jetzt muss ich kreativ sein.
Und du weißt, das bis kurz vor Drucklegung, wenn ich das sage.
Naja, da gibt es eben nur so ein Detail. Ne? Also weil die Idee mit den Hauswänden, die habe ich seit ewig. Und dann ist mir bei der Arbeit eben einmal die Brigitte Hofer untergekommen, die eine Figur kreiert hat, die ich in einem bestimmten Stück gesehen habe. Und ich denke mir, boah, die schaut ja genauso aus wie meine Großmutter beim Hakenkreuzfoto. Und für die Serie habe ich es dann aktiviert. Sie hat sofort mitgemacht natürlich auch. Und dann war das eine wunderbare Kombination. Und dieses ein kleines Detail gibt es noch. Es hat nämlich, wir waren ein bisschen unter Zeitdruck. Und ich fotografiere nicht gern im Schnee. Weil das einfach so flächig wird, weil es Schneefotografie nicht. Es ist eine technische Herausforderung, aber ich mag es von der Ästhetik her mag ich es nicht. Und du sagst, du machst das jetzt im Schnee. Und ich habe es dann durchgezogen und das passt ja so wunderbar.
Die Andrea weiß das nur genau, weil die war bei dem Telefonat dabei.
Ja, aber das heißt, das ist dein Beitrag.
Aber es war doch gut.
Es ist super.
Irgendwie,
es war ohne Schnee weit nicht so gut geworden, behaupte ich. Das weißt du.
Ja, die Andrea Ettinger darf ich auch ganz kurz, ganz herzlich begrüßen. Das ist die Grafikerin, die dann letztendlich die auch die Arbeiten vom Reinhard ins Magazin gesetzt hat. Und wir waren wirklich ganz baff, wie das mit diesem Weiß, weil Weiß eigentlich schwierig ist in einem Magazin und auch mit Text und so. Und wie gut das eigentlich dann doch gepasst hat.
Passt auch super zum Thema einfach.
Das auch, genau. Ja. Aber wie war jetzt dann doch deine Herangehensweise? Du hast, nachdem der Schnee ja zufällig war, wie bist du mit der Gitti Hofer da rausgegangen und was hast du gesagt, was soll sie tun? Was waren quasi die Ideen?
Also die Idee war einfach die Vorlage, also das Foto ist eine Vorlage, das haben wir im Autolink gehabt. Nicht? Wir haben geredet über die Perspektiven, das muss sich dann ergeben. Im Prinzip ist die Idee basiert eigentlich auf den leeren Hauswänden, die mir schon so lange im Kopf immer umschwirren. Ich weiß nicht, ob das schon mal wer gemacht hat. Aber das sind immer so Leerstöhnen. Was schon wieder ganz gut passt, weil im Magazin gibt es einen Aufsatz von der Karin Wagner, die genau das thematisiert. Die macht einen Unterschied beim Nichtwissen jetzt zwischen Leerstellen und blinden Flecken. Das ist ein ganz genialer Absatz, gell? Den ich jetzt gar nicht zitieren kann, leider.
Wir hätten es hinten, aber das machen wir nachher.
Aber kann man nachlesen.
Genau.
Das ist wirklich eine schöne Stelle. Ich habe es nämlich immer als Leerstellen gesehen. Und Leerstellen, das war dann schon so, dass die Karin Wagner gesagt hat, ein blinder Fleck ist ein Ort von nicht, da weiß man sozusagen, dass man was nicht weiß. Das ist ein blinder Fleck. Eine Leerstelle, da weiß man nicht einmal, dass man das nicht weiß. Mhm. Also das finde ich schon sehr interessant. Und nachdem für mich die Hauswände immer Leerstellen waren eigentlich. Und in dem Zusammenhang mit dem Thema, das mich halt eher schon so, das uns ja alle irgendwie immer beschäftigt, es war ja auch nicht zwingend notwendig, das Nazi-Thema.
Nein.
Das hat sich aufgedrängt jetzt über das Foto mit der Großmutter, über die Figur. Es spielt dann manchmal, also das kenne ich halt von so einem kreativen Prozess und ich habe das nicht allzu oft, aber wenn es funktioniert, kommen mehrere Dinge zusammen. Die Umsetzung geht dann rasend schnell, weil es war kalt. Es war nicht zumutbar, dass sie da stundenlang einmal dumm steht. Und das, was die Brigitte Hofer wirklich gut kann, das habe ich beobachtet, weiß ich vom Arbeiten mit ihr, die kann gut stehen. Das ist jetzt klingt viel zu simpel, das kann nicht jeder. Die Brigitte Hofer steht gut. Wenn man sagt, stell dich einfach hin, steht die gleich super, egal wie es Handzung ist oder was es ist, auch als Brigitte Hofer hat die eine unglaubliche Wirkung im Bild. Finde ich aber nur durch Stehen. Und das andere war ja dann, ist eigentlich innerhalb von 3-4 Stunden passiert. Also ich habe gewusst, wo wir hinfahren. Wir sind ausgestiegen, zack, haben das Bild gemacht und sind wieder gefahren. Und es war, jetzt muss ich mich bei dir wieder bedanken, weil letztendlich liefert die dann immer noch Material mit den Fotos und im Heft waren die dann schon wunderbar umgesetzt, grafisch. Einfach schön eingebaut. Muss man das sagen, man kann sich schon gegenseitig so loben, wenn das seine Berechtigung hat. Ist nicht geschleimt. Ich habe so eine Freude gehabt mit dem Titelblatt alleine, weil ich hätte das Titelblatt nicht gehabt. Das ist Titelblatt und das ist dann nur beschnitten, aber es hat alles wunderbar gepasst. Nein, das war die Figur, die sie sowieso immer wieder spielt. Also ich glaube, sie hat 2 Stücke, wo sie diese Figur, die sie kreiert hat, die hat schon existiert und die Ähnlichkeit mit der Großmutter ist zufällig. Ich glaube also, wenn wir gesagt hätten, das sind irgendwie so Dinge, wenn man dann sagt, man baut jetzt die Figur nach und man schneidet so ein Kostüm, das ist eben gar nicht meine Arbeit. Also ich hätte eher die Regel beim Arbeiten, ich mag selber nichts reingeben. In dem Fall habe ich das eh schon gegen einen Strich frisiert, aber wenn man dann Kostüm bastelt, die Handtasche war Thema, weiß ich noch. Mhm. Also ich habe 3 Handtaschen mitgehabt. Und da musst du dann schon entscheiden, das ist aber dann auch relativ schnell gegangen. Aber man kann bei solchen Dingen über viel frisch machen. Gell?
Was für dich auch wichtig, deine Großmutter in einen anderen Kontext zu setzen, dass du die Großmutter anders sehen kannst als auf dem Foto, das ja so ganz eine klare, auch politische Aussage trifft.
Na, der Kontext ist letztendlich nur eine Abstraktion von dem, was da war. Mhm. Also es geht letztendlich schon um das... Du hast das zuerst schon formuliert, man liebt den Menschen. Es ist auch, ich bin bei solchen Sachen wirklich ganz vorsichtig, weil ich mag man nicht anmaßen. Also ich behaupte ja, und das ist auch wieder, klingt auch wieder kokett, aber ich glaube zum Beispiel, dass ich im Grunde meines Herzens bin ich ein kleiner Nazi. Das sage ich jetzt einfach einmal so, und ich kämpfe jeden Tag dagegen an. Ne? Und gelingt mir meistens auch, aber es ist... Durch das, dass ich dann auch in so einem Haushalt aufgewachsen bin, das heißt also, mein Vater hat jetzt nicht unbedingt ein Geheimnis draus gemacht, der war deutsch-national. Mhm. Da muss man differenzieren, sollte man differenzieren, ein deutsch-nationaler war kein Nazi, aber das ist alles sehr komplex und auch ein bisschen schwimmend alles. Auf jeden Fall die Haltung, die Gesinnung, die war da. Und man muss sagen, dass die Familie oder die Beziehung, dass da, also ich weiß, da gibt's viel, das funktioniert. Also, weiß jetzt nicht, wo man da nämlich auch vom Clan und die Familie war so eine, aufs Große schließen darf, aber es gibt dieses Brachiale, es gibt dieses, also sagen wir mal so, das lässt sich nämlich schon vom Kleinen ins Große transferieren. Wenn man in dem System drinnen steckt und funktioniert, im Sinn, wie es der Patriarch das vorgibt, hat man ein schönes Leben. Nicht? Man ist wirklich behütet, es geht einem gut. Es gibt da so Prinzipien, zum Beispiel, das, also es gibt so Wörter wie Güte, also der Patriarch ist gütig, Güte, bitte? Na, Güte im Vergleich zu Solidarität. Das ist nicht dasselbe. Mhm. Und die Rechten sind gütig, die Linken sind solidarisch. Solche Dinge. Der Patriarch ist gütig.
Naja, ja, wenn er dadurch sich seine Position quasi manifestiert, wenn er mildtätig, also das erleben wir, glaube ich, schon. Also,
ja, zu den eigenen Leuten. Klar. Das ist klar. Das heißt, du musst in dem System drin sein und funktionieren.
Genau.
Ja. Genau. In dem Moment, wo du ausscherst, wird es total schwierig.
Genau.
Ja, das gibt im Kleinen wie im Großen, das ist klar.
Aber das stimmt schon. Ja, darum hat diese Unterscheidung zwischen wir und die, denke ich.
Genau.
Ne? Genau. Ja. Und du hast in dem System deines Vaters welche Rolle dann inne gehabt?
Ah ja, ich war dann, ab der Pubertät die linke Zecke. Und das trotzige Kind, das halt deswegen eine linke Zecke ist, weil er ein trotziges Kind ist. Ja. Aber das, was ich jetzt erst sagen wollte, also wir verkehren ja in einer Blase.
Mhm.
Okay? Und ich bin ja wirklich gern da, ich liebe die Leute, aber es sind lauter Linke. Wir haben zu den Rechten kaum Kontakt.
Selten.
Ist es so, dass die das nicht interessiert und neugierig macht?
Die Rechten,
ja.
Was wir Linken tun.
Du, also
ich weiß gar nicht, ob wir alle Linke sind. Ich kann es nur für mich sagen.
Ja, bist du schon. Ja,
oder was wir
aber
wir
darfst mit du schon sagen, du bist der Linke. Tun. Also linke Zecke findest du als ein Kompliment, oder?
Nein, linke Zecke finde ich natürlich nicht.
Ich finde das Kompliment. Mir hat das aber sehr gefreut.
Aber ich würde mich. Wahrscheinlich bin ich ein Linke. Also ich habe diese Wahlkabine.at gemacht und da ist, wie bei ganz vielen anderen, die sich nicht als Links irgendwie bezeichnen würden, ist da halt KPÖ rausgekommen. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn man für die Antworten schon links steht, ja, dann ist man links wahrscheinlich.
Ja.
Aber du meinst, das ist ein interessanter Punkt, warum interessiert die Rechten das nicht, was
Nein.
der Rest...
Ich habe ja gemeint, dass unser Eins das vielleicht da interessiert.
Was nicht?
Nämlich, wir denken ja wirklich in Klischees.
Ja,
ich das Gefühl. Stimmt. Und es ist klar, es gibt den kröhlenden rechten Skinhead und wir kennen ja das vom Aschermittwoch, die diese Veranstaltung, und ich meine, ich war noch nie beim Bierzelt dort, aber man kennt es aus dem Fernsehen etc. Aber dass man sich tatsächlich einmal an vorknüpft und schaut, dass man dann eher zubekommt.
An vorknüpft und schaut, wie man das ist, das schließt sich schon.
Naja, ich habe einmal einen Auftrag gekriegt, also ein Angebot von der FPÖ, dass ich da, und ich habe sofort ja gesagt, einfach weil ich, also ich war naiv, aber ich war neugierig, ich wollte mir das anschauen und habe mir auch gedacht, ich habe das sogar mit Norbert Traberger gesprochen, er hat gesagt, du bist der Profi, du machst das schon. Wir haben auch über das Thema gesprochen, der Volker, als Profi. Und das ist auch meine Auffassung von Fotografie, fotografiere das, was da ist.
Und hast du das gemacht?
Nein, das Blöde war dann, wir haben Vorbesprechungen gehabt und da war es dann schon ein bisschen ungut.
Warum?
Weil es ist teilweise nicht so albern. Es kommt ja darauf an, dass der Politiker, den ich da fotografiere, nicht so in... Ja, die Schmisse waren ein Thema zum Beispiel. Was tun wir mit den Schmissen? Also wir setzen die Schmisse, wir gehen in die problematischen Bezirke von Linz. Und da weiß ich nicht, was er dann gemacht hat, dort hätte er sich hingestellt. Ja, es war dann irgendwie, der entscheidende Punkt war dann vor dem ersten Arbeitstag, und ich war dann schon immer, wo ich, habe ich eine schwere Mittelentzündung gekriegt. Und der Schmerz war wirklich höllisch und in diesem Schmerz ist mir aufgegangen, ich kann das nicht tun. Das geht gar nicht. Da kriege ich unter Umständen Probleme. Hab den angerufen, hab dem angesagt und es war dann letztendlich diese Plakatserie, haben die dann mit einem anderen Fotografen gemacht, ging die zum Beispiel ans Brucknerorchester gelockt. Weil da ist drauf gestanden, Migration kann tödlich sein. Damals, und das ist jetzt 10 Jahre her, da waren die Rechten tabu. Das heißt, also entweder man arbeitet, also ich bin überzeugt, wenn das rausgekommen war, dass ich für die Rechten arbeite, vielleicht überall anders aussetzen, wir sind in unserer Blase. Da mag keiner mehr, also das war wirklich eine Verfehlung gewesen. Nein, ich habe ja gerade erklärt, dass ich es dann nicht gemacht habe, weil in dem Schmerz der Mittelentzündung ist mir dann aufgegangen, das ist nicht gescheit und ich würde es eigentlich auch nicht machen. Aber ich war ursprünglich einmal neugierig. Also ich wollte mir den anschauen. Und ich wollte ein bisschen zu. Es war dann so, dass der Aschermittwoch im Fernsehen, ich bin krank, ich bin klingel, sehe den Ascher so übertragen und da ist mir dann aufgegangen, das geht überhaupt nicht. Mhm. Es ist halt eben also das Schlimme ist dann, wenn diese Klischees so bestätigt werden. Also es hat ja wirklich was Derbes. Nur, was ich jetzt trotzdem glaube, ich kenne das aus dem privaten Kreis und ich weiß, dass es da liebe Typen gibt. Also ich denke mal, wenn halt einer wirklich okay ist und sowas in der Art habe ich schon gehabt, es gibt zum Beispiel diese, gibt's Quatsch, wie geht's viel, gell? Es Erzähl gibt zum Beispiel die Regel, wie Liebe funktioniert. Das basiert angeblich auf vier Säulen. Es sollte Übereinstimmung geben in Geldfragen, also Einstellung zum Geld. Geizig und Dings geht nicht zusammen. Hygiene ist wichtig. Also dass da Übereinstimmung gibt. Religion ist verhandelbar. Aber Politik zum Beispiel muss auch, also ein Rechter und ein Linker wird nicht zusammengehen in der Liebe. Mhm. Ist nicht vorstellbar, gell? Ich kenne kein Paar. Kannst du das auch nicht vorstellen?
Nein, auch nicht.
Selbst wenn. Ist schon erstaunlich,
schwer,
oder?
Schwer.
Ja, es ist banal natürlich, aber es ist trotzdem erstaunlich, dass da so eine Schranke gibt.
Ja.
Und das betrifft eben dann wahrscheinlich jetzt nicht nur politische Haltung oder so, oder es geht auch so um ästhetische Fragen. Gell? Dass die Rechten eine andere Ästhetik haben zum Beispiel. Oder eine andere Vorstellung von dem, was schön ist. Andere Vorstellung von dem, was sie kehrt.
Hm. Ja. Ich glaube, es gibt schon einige Fragen im Publikum, zumindest habe ich das Gefühl gehabt. Vielleicht sollten wir es öffnen. Und ich darf den Norbert bitten, genau, wenn es Fragen gibt, nämlich ins Mikrofon zu sprechen. Ah, eh nicht. Doch, der junge Herr.
Grüß Sie. Vielen Dank, es war sehr interessant, was Sie da erzählt haben.
Danke.
Weil Sie gesprochen haben von gütig, haben die Leute wieder, oder ist das allgegenwärtig und immer wieder erneuerbar, einen Wunsch nach Güte statt solidarisch?
Nämlich wer jetzt derjenige, der gütig ist?
Genau, die Bevölkerung oder einzelne Menschen im politischen Kontext, wo man sagt, nicht alle, sondern ein gewisses System, das einer gewissen Gesellschaft gefällt und ja, wenn man sich dem anpasst, dann hat man ein schönes Leben, aber es muss jetzt nicht jeder mitmachen und wir müssen es auch nicht jedem recht machen.
Ich verstehe die Frage nur wenig genau, weil meinst du jetzt denjenigen, der gütig ist, ob das ein Bedürfnis ist?
Nein, im gesellschaftlichen der Kontext. Güte walten lässt? Also dass jemand, also Politiker gibt, sondern es gibt dann die Gesellschaft, die jemanden wählen kann und dann stehen sie manche hin und schließen ja manche aus. Also sie sagen dann, nur für die Österreicher zum Beispiel, also dass da ein Wunsch nach dieser Güte ist, wie Sie vorhin das beschrieben
also,
haben.
Also ich glaube durchaus, dass die da lassen mich schon wieder aushängen jetzt, aber dass die Rechten, dass du als Minderheit unter die Rechten existieren kannst, das hat man auch gesehen 2000. Die Rechten waren ja schon in der Regierung. Ne? Die Welt ist also nicht untergegangen. Aber gewisse Dinge waren doch anders. Nein, es hat sich nicht wiederholt und ich denke mir, dass der Strache ist kein Hitler und nicht einmal ein kleiner. Ne? Der Haider war da schon ein ganz anderes Kaliber, aber der war noch kein Hitler. Da lasse ich mich jetzt wirklich. Ich glaube, dass Minderheiten in so einem System, in einem rechten System, auch existieren können, weil die Rechten unter Umständen, also wenn es passt, gütig sind. Es ist letztendlich auch dieses katholische Prinzip und dieses Bild vom heiligen Martin, der den Mantel teilt. Nur wenn es passt.
Freilich, aber erst wenn das Mikrofon da ist, danke.
Ich bin mit dem insofern nicht, es geht mir so gegen meine menschliche Einstellung. Ich kann nicht aushalten, dass, also Güte ist für mich ein universeller Begriff und nicht einer, der der ausgrenzt worden. Ich bin gütig als Mutter zu meinen Kindern, aber wenn meine Kinder Freunde mit heimbringen, die grün, gelb oder irgendwas sind, kriegen die auch Jausen. Ja. Das ist Güte.
Das ist Güte.
Zum Beispiel. Aber ja. Dieses ganz auszustellen, das ist verrecken lassen im Ernstfall.
Ja. Ich habe es nämlich in der Gegenüberstellung zum Begriff Solidarität gemeint.
Ja.
Also ich bin zum Beispiel, ich empfinde mich als solidarisch oder ich denke solidarisch. Und ich denke mir, wenn ich zu viel habe.
Aber Solidarität ist ein Stück Güte in Wirklichkeit.
Ich weiß, dass die Grenzen da wirklich fließend sind. Also für mich ist es aber ein Unterschied.
Ja. Und ich glaube,
weil die Güte ist derjenige, der gibt was sozusagen freiwillig her, weil er zu viel hat, aber er muss das nicht hergeben. Wenn ich aber solidarisch denke, dann habe ich die Verpflichtung, dass ich es hergebe.
Ich glaube, wir diskutieren da einen Begriff, der sehr stark geprägt ist von der eigenen Erfahrung. Mhm. Und ich glaube, dass das auch aus dieser Erfahrung deines Vaters, der ja, wie du sagst, den du ja selber als Rechten bezeichnet hast, der sie selber als Deutschnationale bezeichnet hat, der diesen Begriff dieses Herrschens, und ich glaube, da muss man den Begriff verorten, die Güte beim Herrscher quasi drum, glaube ich, ist dir auch wichtig festzustellen, von wem geht das Bedürfnis aus. Der damit, der nichts anderes tut, als seine Position zu rechtfertigen und zu manifestieren. Und da sind wir wieder in der Familie, genau, und zu stärken. Und ich glaube, dass das in dem Kontext zu lesen und zu verstehen ist und weniger jetzt in einem politischen und allgemeingültigen Kontext. Das wird, glaube ich, keinen Sinn machen, wenn wir da Güte und Solidarität als Gegenpole hätten. Genau. Das wird sich nicht ausgehen, meiner Meinung nach. Jetzt politisch. Bitte warten, bis das Mikrofon da ist. Danke.
Aber bei Güte habe ich keinen Anspruch als Mensch. Ich habe keinen Anspruch, von jemandem Güte zu verlangen. Aber ich habe sehr wohl einen Anspruch in einer solidarischen Gesellschaft.
Ja, aber das ist wechselseitig wieder. Weil der gütige Mensch, der muss auch nichts hergeben, der gibt es freiwillig her, der solidarisch denkende.
Aber ich habe keinen Anspruch, das macht mich klar.
Bei der Güte.
Ja. Genau.
Genau, das haben wir.
Genau. Ja, also.
Bevor wir uns jetzt hier in einen Universalienstreit begeben, möchte ich doch zunächst einmal zum Fotografischen wieder ein bisschen zurückkehren. Der Begriff war also eigentlich nicht wissen. Der Ausgangspunkt war, das ist jetzt nicht mehr da, dieses Foto von
das
der.
Das erste Foto, von der ja, das Originale.
Und da ist mir aufgefallen, dass wir wieder mal um die Wirklichkeit der Fotografie nicht herumkommen. Das heißt also, was ist denn wirklich, wirklich wichtig an dem Foto? Dass eine alte Dame, damals war es noch nicht so alt, vor einer Hakenkreuzfahne steht. So, jetzt frage ich mich, was sagt das Bild aus? Es sagt über denjenigen, der fotografiert, wesentlich mehr aus, als über die fotografierte Person.
Ja.
Alles ist aber trotzdem eine Interpretation.
Ja, ja.
Wir wissen nicht, ob das nicht reiner Zufall ist.
Genau.
Zufall ist, glaube ich, nicht. Ich glaube, dass es eine Pose ist.
Auch das wissen wir nicht.
Aber genau das war der Ausgangspunkt. Du hast ja sehr, nicht gehadert, aber du hast ja sehr, kann ich mich erinnern, sehr, sehr lang mit diesem Bild eben genau. Richtig. Um diese Frage, was weiß ich denn von meiner Großmutter? Unterstelle ich ihr was? Wer bin ich denn?
Genau das ist die Frage. Wirklichkeit in der Fotografie. Das ist sehr interpretierbar.
Naja, für mich dann eben nicht mehr, weil ich glaube immer als Fotograf, wenn ich jetzt eine ähnliche Szene hätte und ich stöbe irgendwo hin und sehe zum Beispiel im Hintergrund die Flagge der Grünen, die hängen ja so wie im Blau.
Das ist eine Frage dann, der Fotografierten.
Dann nehme ich die Flagge nicht mit, obwohl ich jahrelang ein Grünwähler bin, aber ich mag dieses politische Statement nicht drin haben. Wenn das nämlich ein persönliches, privates Foto ist, hätte es da drin nichts verloren.
Das ist ganz richtig.
Und darum glaube ich, dass dieses Hakenkreuz-Photoshop sehr bewusst
ist. Richtig, aber nicht von der Dame, sondern vom Fotografen. Nein,
nicht unbedingt.
Der Fotograf hat es gesehen, die Dame hat es gar nicht gesehen.
Das kann sein.
Das kann natürlich sein.
Auch das wissen wir nicht. Eben. Alles ist Interpretation.
Ja.
Wir streiten jetzt da um ein Bild herum. Niemand weiß, was wirklich passiert ist. Und das finde ich höchst spannend. Das ist nämlich genau das Thema unseres Abends.
Ja.
Wir wollen also dort vielleicht ein bisschen bleiben und uns weniger jetzt in irgendwelche Universalien begeben.
Du bist der Diskussionsleiter.
Wo möchten Sie bleiben, im Nichtwissen möchten? Bei der Fotografie?
Bei der Fotografie.
Da waren wir ja noch gar nicht. Ne?
Nein, ich finde es ja jetzt, und so habe ich das vorher verstanden, noch spannender, sich die Frage zu stellen, ob man sich dann in so einem Fall hinter Nichtwissen verstecken will, oder doch sich traut zu sagen, okay, das ist eine Pose. Und wenn ich das zulasse, dann sagt es mir was. Wissen wir eben nicht. Aber ich finde es eben noch spannender, wenn man jetzt nicht einfach sagt, nein, wir wissen nicht, sondern wenn ich ernst nehme, wenn ich es für wahrnehme, vielleicht weiß ich dann was. Also das finde ich an dem Foto besonders spannend dann.
An der Zeitpunkt, wie du es gekriegt hast und was du gewusst hast, ne? Was? Also.
Na, aber was ich sagen wollte, das Spannende ist, kann, aber ich finde es spannend, dass ich es dabei nicht bewenden lasse. Dass ich es doch auch zulasse, ich kann mir überlegen, vielleicht ist da doch was zu wissen. Das wollte ich noch.
Das, ja. Weil, in mehrere, ja, ich glaube, es geht da um ganz viele Schubladen in Wirklichkeit. Man muss wahrscheinlich auch mit einbeziehen, dass du als Fotograf da eine Fotografie aus einem familiären Kontext bekommst, in einem Schuhkarton, hast du gesagt, mit anderen Fotografien. Und Fotografie und, wie Sie richtig sagen, die Wirklichkeit der Fotografie, die auch immer zu hinterfragen ist, ist ja nicht nur jetzt in unserem alltäglichen Leben eine wichtige Frage. Sie wird ja noch einmal wichtiger im privaten Leben. Wenn wir uns anschauen, wenn es darum geht, wo kommen wir denn her? Die Fragen, die du gestellt hast, was war denn mit meinen Großeltern? Waren das eben, also Widerstandskämpfer, sagst du, waren es offensichtlich keine. Sie waren eher Mitläufer etc. Und wie kommen wir denn dann auch zu einem Bild von uns selber? Wenn es dann ja wieder geht um Fotografie, wie es der Reinhard ja gemacht hat, dass er quasi einen Teil da herausnimmt und den in einen anderen Kontext setzt. Also was erzählen dann diese neuen Bilder? Welche Interpretationen sind da möglich? Also er spielt das Spiel ja weiter, er trägt es ja weiter. Wie wirklich ist diese Fotografie? Was ist das für eine Wirklichkeit, wo die Brigitte Hofer vor einer weißen Wand steht? Was hat aber für dich, sonst hättest das du ja nicht gemacht, und wir haben ja auch drüber gesprochen, sollen wir die Originalfotografie zum Beispiel mit ins Magazin nehmen? Was wäre das? Ist das notwendig? Braucht es das? Warum, vielleicht erzählst du, wir haben ja lange drüber geredet, da sollen wir es mit reinnehmen. Warum, es war ja deine
warum nicht
Entscheidung, die dann nicht mit reinzunehmen, ne?
Die Antwort ist jetzt auch wieder so, weil damals mein Vater noch geliebt hat vor einem Jahr. Jetzt ist es auch so, wenn das Bild druckt ist, ist es auch nicht mehr zum Wickern, gell? Heute ist da bei dieser Veranstaltung, darum tue ich mir da ein bisschen leichter. Mich wundert es nur allgemein, dass dieses Originalfoto nicht als Posenfoto gesehen wird. Also, was ich jetzt so von meiner fotografischen Tätigkeit her wäre, war es so ein Foto in der Art, das macht man nicht zufällig. Sondern da steht sie vielleicht da und die Fahne weht im Hintergrund und so weiter, also jetzt aus der Fotografenperspektive. Aber der Fotograf, das war kein Amateur, das sieht man, also behauptet jetzt einmal, und die Fahne ist schon ganz bewusst gesetzt. So. Also der hat dann vielleicht gewartet, bis da gekommen ist, weiß wie lange, aber die Fahne ist nicht zufällig im Bild. Es ist nicht ein Bild aus der Totalen vom Linzer Hauptplatz, wie man diese Fotografien erkennt, wo die Hockenkreuzfahne nochmal drum hängen. Und sie läuft vielleicht zufällig bei einer Hockenkreuzfahne vorbei. Also von daher war das überrascht mich jetzt, und mir ist das nach wie vor wichtig, weil die ganze Serie auf dem ja passiert. Auf dem Gestellten. Ich mache normal so gestellte Fotos ja nicht. Da war es einmal ganz zugespitzt, dass man wirklich zu wem sagt, da stößt du jetzt her und jetzt machen wir das Foto. Und so habe ich mir die Situation damals auch vorgestellt. Mag schon richtig sein, ist eine Interpretation, aber es weist einiges darauf hin, dass so war. Aber es sind jetzt Kleinigkeiten.
Ich halte schon für wesentlich, weil das ja der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte ist. Ne?
Ich meine, es gibt da so eine Frage, weiß jetzt nicht, ob ich das hinkriege, aber glaubst du, dass man aus einer gewissen Haltung agieren sollte, so mit dem Großen gesprochen, und Sachen machen sollte, weil sie sich kehren oder weil man an gewisse Dinge glaubt, weil man Prinzipien hat etc. oder Werte, oder glaubst du, sollte man so leben, nachdem, wie die Dinge halt sind?
Ja, nein, ich beantworte die Frage jetzt nicht, weil wir ganz oft schon über das geredet haben. Und du weißt ganz genau, wie ich das ich sage das jetzt nicht. Und du meinst jetzt in der beruflichen Auseinandersetzung, oder ja, in dem Fall war es ja die berufliche, künstlerische Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema, dass wir da Haltung zeigen.
Wenn man das nämlich auf die Generation wieder zurückübertragt, die Dinge waren damals so. Und wenn jetzt vielleicht arbeitslos war oder vielleicht ist es ein bisschen besser gegangen, es war klar, dass sich im Großen der ganze Staat in eine Richtung entwickelt. Und dann ist das, glaube ich, sehr, sehr viel verlangt, in der Situation, nämlich jetzt zurückblickend auch, dass man da zu wem sagt, du hättest da Widerstand leisten müssen.
Ich weiß, dass dich das sehr, sehr beschäftigt. Und weil du dich auch immer wieder fragst, wie hätte ich mich verhalten? Und weil wir da auseinandergehen. Ja. Da gehen wir auseinander.
Ich traue dir das dazu, aber ich traue mir es von mir zum Beispiel nicht behaupten.
Nein, ich sage nur, wir gehen gehen wir auseinander, indem wir uns beide selber einschätzen. Ich habe das spannend gefunden, dass du zuerst gesagt hast, in mir schlummert ein kleiner Nazi, den ich täglich bekämpfe. Ja. Das ist ja ein wahnsinnig spannender Satz, weil er so ehrlich ist. Ja, ich finde da.
Aber geht's nicht alle so im Raum? Bin ich der Einzige? Da bin ich ja fast ein bisschen unsicher.
Ja, das passt. Geht das so? Ja, das passt jetzt irgendwie dazu. Thema Nichtwissen. Wir wissen ja jetzt irrsinnig viel. Und wenn wir uns die Bilder vom Trump anschauen, Entschuldigung, Reinhard, jetzt geht's anders. Diese Aggressivität und so. Und da frage ich mich, schauen wir Wissen? Oder wir halten, also ich persönlich halt in Trump für gefährlich. Und ich glaube, ich bin nicht alleine. Also jetzt nur unter anderem in Trump. Also die anderen wahnsinnigen auch noch. Und ich frage mich, was ist mit der Friedensbewegung jetzt geschehen? Es gibt überhaupt nichts. Ich muss sagen, ich verdränge es auch. Aber eigentlich müsste man aufstehen und weltweit irgendwas machen oder veranstalten, diesen Wahnsinn zumindest sagen. Ich will das nicht, ich will Frieden haben oder schlagt sich selber die Schädel rein oder sonst irgendwas. Und da sind wir brav, da rennen wir mit und ich genauso. Und denken wir, vielleicht ist es nicht irgendwann einmal zu spät. Und dann haben wir genau dieselbe Frage, was hätten wir da können.
Mir ist da was eingefallen aus meiner eigenen Lebenspraxis jetzt, weil ich mir denke, also da gibt es was, wo ich mir denke, wir leben ja jetzt auch in einem System, das sich irgendwo hin entwickelt hat, wo ja schon langsam klar wird, dass das auch nicht ganz so hinhaut auf Dauer. Und da gibt es bei mir ganz einfach in der Praxis sowas, Autofahren, ja. Ich meine, ich bin schon relativ bewusst, also fliehen tue ich eh schon fast gar nicht mehr, dann gibt es den großen Fußabtritt und so weiter, Abdruck. Und dann bin ich so weit, dass ich mir manchmal überlege, ja, eigentlich fahre ich jetzt wahrscheinlich doch nur deshalb noch mit dem Auto, weil ich halt in einem System lebe, wo man das halt jetzt so tut. Ich fahre eh schon weniger als früher, ja, aber ich habe mir das schon so überlegt und eigentlich ist es überhaupt nicht okay. Aber weil das System rundherum so gestrickt ist, dass man in dem eigentlich fast gar nicht anders durchkommt, drum mache ich es. Und das ist eigentlich auch schon wieder fast sowas, habe ich mir gerade jetzt überlegt, dass man systemgebunden sozusagen agiert auf einen Ort, die man ganz tief innerlich nicht richtig findet. Aber man tut es im System. Ja, wollte ich erzählen. Das ist banal, ne? Aber. Nein, aber.
Ja, ich habe jetzt noch eins von dazu. Warte, Volker, kannst du. Genau.
Hallo. Ich glaube, dass das jetzt viel zu wissenschaftlich wird. Als Fotograf fotografiert man das, was man vor sich hat, so grundsätzlich einmal. Und das dokumentiert man. Ich glaube, das macht der Reinhard so auf seine Art, das machen Fotografen so auf ihrer Art. Fotografen, die das auf eine andere Art und Weise machen, diese Bilder, glaube ich nicht, das Überleben auf über die Jahrzehnte. Also das eine Bild mit dem Hakenkreuz, ja, das ist nett, das hat überlebt. Fotografen, die sich gegen das auflehnen und dieses System nicht wollen, deren Bilder wird es nicht mehr geben im Normalfall. Also ist die Diskussion wahrscheinlich ein bisschen eine seltsame in meinem Dafürhalten. Und ich glaube, dass der Reinhard völlig recht gehabt hat mit dem, was er sagt. Er fotografiert das, was für sein Dafürhalten gut ist und was er vor sich hat. Wenn das jetzt im Auftrag ist, bis zum gewissen Grad geht's, und wo man dann nicht mehr kann, macht man es einfach nicht. Das hast du vorher gesagt mit der FPÖ zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, recht viel mehr da reininterpretieren halte ich in der Fotografie für komisch.
Kannst du dir vorstellen, dass der Fotograf damals die Flagge nur als Diagonale gesehen hat im Bild? Und sie dachte, das ist eine super Diagonale, weil so denkt man doch oft, oder? Beim Fotografieren. Der Inhalt reduziert sich gegen Null. Man denkt sozusagen in Flächen, Linien, Punkten.
Ich glaube, in dem Fall hat der Fotograf einfach im Hakenkreuz gedacht. Also ich glaube nicht, dass der in Flächen gedacht hat.
Nein,
ein Hakenkreuz ist keine Fläche, das ist einfach ein Zustand.
Ja. Und ich schaue, aber man könnte es ja als Diagonale auch sehen. Ne? Hat es ja sicher.
Was waren denn mit den anderen Fotos, was waren da drauf, die du gekriegt hast? Was haben die erzählt?
Insofern schäme ich mich sehr, also das sind private Fotos. Mhm. Zum Beispiel ist das ganz, ganz ein besonderes Gefühl, wenn man die eigene Großmutter als junge Frau sieht. Und nämlich auch als erotisches Wesen. Nämlich jetzt, waren jetzt keine, sondern durchaus vom Antispiegel gibt es Fotos, wie sie im Feld liegt und halt nichts tut. Und nämlich private Fotos, die aber gut gemacht sind. Mhm. Also der Fotograf war wirklich ein guter Fotograf. Und sie ist wirklich eine schöne Frau gewesen.
Und da waren keine dabei, wo du gesagt hast, die wären als Ausgangspunkt für eine Geschichte eben über das Nichtwissen über die eigene Großmutter auch geeignet. Weil du hast ja dann eine bewusste Entscheidung getroffen quasi mit der...
Das hängt wahrscheinlich schon mit dem Motiv da zusammen, weil das eben über das Private hinausgeht. Mhm. Also es ist dann trotzdem eben, ich kriege den Inhalt da auch nicht weg, es ist trotzdem ein Statement gewesen für mich. Halt aus dieser, es gibt ja im Magazin diesen schönen Satz von Martin Walser, den man da auf die Fotografie umlegen kann, dass man halt auf der Fotografie das sieht, was war. Aber man wird wahrscheinlich, man weiß ja in dem Moment nicht, wie man wo man fotografiert wird, wer man einmal sein wird. Das sagt es da in der Vorzukunft. Mhm. Einfach eine wunderschöne Formulierung, jetzt auswendig lernen zu ihn. Also es gibt da so eine Diskrepanz, die in der Philosophie
erklärt wird.
Der man mal sein gewesen wird, so war es. Mhm. Und von daher denke ich mir, wenn ich das ein bisschen länger ausschaue, dann befriedige ich mich selbst, indem ich sage, das ist eine Art von Naivität, die man da sieht.
Von der Großmutter.
Die hat ja zum Beispiel bei dieser Aufnahme das Wort Auschwitz nicht kennt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Mhm. Eben. Das sind ja dann alles so Sachen, die dir halt dann einfallen und die man berücksichtigt beim Nachdenken über so ein Foto. Mhm.
Vielleicht abschließend nur die Frage, weil es ja auch so drum gegangen ist, für dich selber da auch dieses Nichtwissen eben auch über diese teilweise ja sehr verworrene Biografie oder Familiengeschichte, auch das ein bisschen zu lüften, aber die selber auch zu verorten. Wie ist das quasi jetzt nach dem Projekt, das ja auch viel an Energie gekostet hat, sich damit so auseinanderzusetzen, so im Rückblick, was ist da dann übrig geblieben für dich?
Nämlich jetzt wirklich projektbezogen auf die Fotos bezogen.
Genau.
Ich habe, also Energie gekostet hat es nicht, im Gegenteil. Aber es war...
Oder Überwindung vielleicht.
Gar keine Überwindung, sondern das schon mit viel Lust habe ich das gemacht. Mhm. Also wenn die Idee dann da ist, dann das, was man über Kunst und Künstler gern sagt, und da war ich dann in dem Moment, war ich Künstler, man muss das dann machen. und jetzt, man kriegt dann einen Zug und dann hat es mich gefreut, weil es, also ich werde zwar als künstlerische Arbeit, aber unsere Auftragsarbeit ist aber tatsächlich eine ganz andere Qualität hat, wie das, die Aufträge, die, die ich sonst mache. Ich muss sagen, dass ich jetzt nach Monaten mag ich die Fotos noch immer sehr gern und das ist ein gutes Zeichen. Das klingt jetzt wie Eigenlob, aber ich bin da, meistens mag ich meine Fotos nämlich nicht, aber das klingt schon wieder nach Klarmachen jetzt. Und die schätze ich schon sehr, weil es nämlich wirklich so geworden sind, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Weil es ein Konzept gibt und weil es vor allem halt auch so ein Fundament gibt, die Geschichte halt.
Okay, danke. Ah, es gibt doch noch eine Schlussfrage.
Mir fehlt immer noch der Schritt von der Ursprungsfotografie zu der Serie hin.
Ja.
Die Ursprungsfotografie zeigt im Prinzip ein Emblem oder ein Symbol. Und wo ist also jetzt im Prinzip jetzt die Verbindung zu dem Projekt? Kann ich das nur mal hören? Ich habe jetzt das wahrscheinlich überhört.
Zum Nichtwissen.
Was bedeutet die Serie? Was bedeutet diese Serie?
Also ich halte es für problematisch, wenn ich da jetzt sowas wie eine Gebrauchsanleitung sage, ich kann das jetzt einfach sagen, dann wird es platt. Ne? Ich kann das mit Ansatz erklären, aber ich denke mir, an sich ist das sichtbar, oder? Oder ist es wirklich so, dass allgemein zu? Dann habe ich schlechte Wahl gemacht. Es ist doch so, wenn der Künstler heute, die darf mich jetzt einmal ausnahmsweise so nennen, ein Gedicht schreibt und kein Leser versteht das, hat dann der Künstler ein Problem oder sind die Leser? Nicht? Also der Künstler abstrahiert sozusagen und die Aufgabe des Lesers war, dass er das wieder konkretisiert. Ohne dass man das jetzt groß ausspricht. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, dass die Leerstellen letztendlich nichts anderes sind wie die Flagge im Bild, das ist ja liegt auf der Hand, oder? Und die Leerstelle, ja.
Okay, das hat mir noch gefehlt.
Ja, danke.
Schön, danke, wenn das so.
Ich bin jetzt dumm.
Nein, das hat wollte ich damit nicht sagen.
Nichts zu tun.
Mir hat es nur verlegen gemacht.
Reinhard, wir haben uns vor 5 Jahren ungefähr kennengelernt, du als Theaterfotograf und ich war gerade neu in Linz und ich finde das Thema Nichtwissen im Zusammenhang mit dir wirklich eine geniale Sache, weil ich habe dich kennengelernt und am Theater trifft man sehr viele Leute, die wissen immer schon alles. Man spricht und sie nicken schon die ganze Zeit. Und man denkt, warum sage ich eigentlich noch was? Die wissen ja schon, was ich sagen will. Und das hat mich bei dir ganz nervös gemacht am Anfang, weil du hast wirklich zugehört. Und ich dachte, das muss irgendwie ein Trick sein. Bis ich verstanden habe, dass du wirklich, wirklich zuhörst und darauf wartest und Neugierde hast. Und dein Nichtwissen nicht als etwas Negatives empfindest, sondern gerade als etwas Positives. Und deshalb denke ich, diese Serie passt wahnsinnig gut zu dir. Das wollte ich nur kurz los.
Danke. Danke.
Kannst du das, ja, oder? Und der Reinhard ist dann noch da.
Wird uns vielleicht durch Fotografieren oder durch Fotografie aufgezeigt, dass wir nichts wissen? Kann das sein? Weil Fotografie, wie auch unsere Augen oder wir selbst, sehen ja auch immer alles nur aus einer Perspektive. Das heißt, alle anderen Perspektiven sind uns ja verschlossen, wenn wir nicht nachfragen bei anderen Perspektiven. Aber ist das nicht ein Dilemma, aus dem man einfach nie rauskommt und das man vielleicht auch besser akzeptieren kann, weil es ja nichts bringt, nach was zu suchen, was man ja nie finden kann, möglicherweise.
Weil wir nicht wissen, was wir suchen. Das meine ich. Ja.
Das war aber dann wieder die Leerstelle, die absolute.
Genau. Ja. Genau. Genau. Ja, ich denke, Reinhard, du bist ja nur da.
Ja, auch.
Genau.
Du auch.
Dann Gott sei Dank. Passt es, genau, wenn ich den Abend, jetzt einmal den offiziellen Teil noch beenden darf, und zwar mit dem Verweis auf die nächsten Veranstaltungen am 2. Oktober, reden mit dem in Klammer oder den Bösen Rainer Steinweg, Friedens- und Konfliktforscher. Das wäre dann die nächste spannende Diskussion, vielleicht auch zu dieser Diskussion dazu. Und am 9. Oktober die verzweifelte Republik, 100 Jahre Republik Österreich mit Walter Rauscher, Historiker. Und ich darf noch auf den 14-tägigen Newsletter aufmerksam machen. Da kann man sich anmelden. Und das postalische Quartalsprogramm wird auch zugeschickt. Herzlichen Dank. Und bis 22 Uhr ist der Barbetrieb noch geöffnet. Genau. Dankeschön. Danke, Reinhard.
Danke. Danke.